Also eine Kritik an der katholischen Kirche, an Religion allgemein, ist, glaube ich, ziemlicher Konsens hier. Da braucht man meiner Meinung nach gar nicht so viel drüber diskutieren. Interessant finde ich, wie kritisiert wird und was dem entgegengestellt wird. Und ich glaube, dass auch eine Kritik am Falschen nicht automatisch richtig ist, sondern selber auch, es kann eine falsche Kritik geben. Und der aufklärerische Gestus, mit dem du hier angetreten bist, glaube ich, ist selbst problematisch, weil Aufklärung, das lese ich halt jetzt hier raus, kann man ja darauf antworten, als einseitigen rationalen Prozess deutet, der nicht auch mit eigenen Widersprüchen zu kämpfen hat. Ihr stellt euch auch eine ziemlich große Tradition der Aufklärung, also ihr nennt ihr in eurer Zeitschrift eigentlich alle großen Namen, verbindet das mit dem Konzept des evolutionären Humanismus, was sich dann natürlich gut verkaufen lässt, was aber vielleicht ziemlich problematisch ist. Ja, und ich weiß auch nicht genau, ob man eine Kritik mit so einer Polemik vortragen muss. Ich glaube, ein Argument dagegen muss auch in seinen Widersprüchen vollzogen werden und ist mir einfach etwas zu simpel und zu einfach. Ja.
Okay. Danke für die Kritik. Gibt es noch Fragen?
Ist zwar keine Frage, sondern mehr eine Information. Die Stadt Erfurt ist in den letzten 3 Wochen gezwungen worden, 540.000 zusätzlich zum Papstbesuch zu investieren, die man hätte stecken können in Jugendclubs, Sozialarbeiter etc. Der Bürgermeister oder Oberbürgermeister ist einfach dazu gezwungen worden. Es blieb der Stadt nichts anderes übrig als 500.000, die momentan noch nicht gedeckelt ist, für den Papstbesuch in dieser Stadt auszugeben. Man hätte die Menschen vorher aufklären sollen, dass der Papstbesuch zu 2/3 von den Steuerzahlern dieses Landes, der Bundesrepublik Deutschland, selber gezahlt wird. Dazu kommt, dass ich mich persönlich genötigt sehe, wenn ich tagtäglich durch diese Stadt fahre, auf riesengroßen Werbeplakaten Auszüge und Salme aus der Bibel lesen muss, die mir einfach ins Gesicht springen. Das ist für mich eine Nötigung. Das sage ich ganz offen ehrlich. Das Problem ist nur, ich kann zu keiner Staatsanwaltschaft gehen und kann eine Anzeige machen. Die werde nicht angenommen. Danke.
Ja. Willkommen in der Kirchenrepublik Deutschland. Auch wenn das vielleicht ein bisschen polemisch ist, aber wer etwas anstoßen will, der muss natürlich auch mal ein bisschen anstößig sein. Ja, zu den Zahlen kann ich vielleicht noch hinzufügen. Also ich habe natürlich auch vielleicht mal versucht, mich schlau zu machen, was uns der Spaß mit Ratze so kostet. Also ich weiß, dass das erzbischöfliche Ordinariat Berlin einen Betrag zwischen 25 und 30 Millionen Euro genannt hat. Das ist jetzt deren Geld. Man könnte jetzt versuchen zu recherchieren, wo das Geld herkommt, aber okay. Und das einzige der 3 Bundesländer, die den Papst empfangen, das die Zahlen offengelegt hat, was sie außerhalb, ja, also selbst als Land dafür ausgeben, das ist Baden-Württemberg. Und da sind es 5,6 Millionen Euro. Jetzt kann man sich überlegen, der Mann spricht bei uns im Olympiastadion. Da wird also quasi eine halbe Kirche ins Olympiastadion gebaut. Einen eigenen Altar, so viel auch zum Thema mittelalterliche Wahlmonarchie. Ein Altar, ein Thron. Ein Thron wird ihm gebaut, dem König. Und das, also ich meine, man hätte das ja auch ein bisschen anders aufziehen können. Würde der Mann hier als Pastoralbesuch erscheinen und sagen, okay, er kommt zu seinen Schäfchen, die das alle toll finden, und er hält jetzt meinetwegen einen riesen Gottesdienst an einem Ort, der irgendwie sicherheitstechnisch ein bisschen besser gestaltet ist als das Olympiastadion, und das wäre alles eine ganze Ecke billiger geworden. Gut, dann hätte man darüber vielleicht anders reden können. Aber nein, er kommt ins Olympiastadion, es müssen Tausende von Polizisten kommen, es müssen Hubschrauber, was weiß ich, vielleicht werden Düsenjets geschickt. Das wird so unnötig teuer, dass man dann eben auch dazu was sagen sollte. Gut, gibt es noch Fragen?
Noch eine Anmerkung zu der Art der Kritik. Mir persönlich gefällt es unheimlich gut, auch die polemische Keule zu schwingen. Und da bewundere ich dich, Philipp, wie du das machst. Auf der anderen Seite weiß ich, dass in der GBS die Art und Weise, wie Aufklärung stattfinden sollte, natürlich auch ganz heftig diskutiert wird. Das kann ich nur jetzt einfach so sagen, um das zurechtzurücken. Dort, wo GBS öffentlich auftritt, ist es häufig, und das wissen vielleicht viele, die hier sitzen, schon häufig polemisch. Und wo es sehr pointiert daherkommt, sehr gezielt und gestichelt und polemisch. Auf der anderen Seite, glaube ich, wird jeder, der vielleicht mit Philipp hinterher noch spricht oder der mit anderen in der GBS zu tun hat, vielleicht auch im internen Forum spricht oder so, merken, wie sehr kontrovers Polemik versus Pädagogik, wie sollte man vorgehen, ganz kontrovers diskutiert wird. Das finde ich auch gut, dass es diskutiert wird. Und im persönlichen Gespräch sind wir, glaube ich, alles andere als polemisch. Zum Beispiel, wenn ich mich, und ich gehöre auch zum GBS-Förderkreis, unterhalte mit Menschen, die einen anderen Glauben haben, dann werde ich natürlich sehr behutsam sein, im Sinne auch dem die Religion durchaus lassen. Natürlich werde ich das. Insofern finde ich das ganz, ganz wichtig, nochmal zu unterscheiden. Das eine sind die öffentliche Aufmerksamkeit kriegen wollen, sozusagen, und das mittels Polemik, und auf der anderen Art und Weise sehr, sehr pädagogisch und feinfühlig, ohne jemanden brüskieren zu wollen, anzugreifen im persönlichen Gespräch, pädagogisch mal eine subversive Frage stellen, das ist schon alles. Und das ist ganz wichtig, dass es beide Arten gibt, und selbst in der GBS gibt es beide Arten von Kritik.
Ich glaube auch, dass die Polemik ein bisschen zeigt, also einmal, ich glaube, Goethe war es, der gesagt hat, mit Seide stopft man keinen groben Sack. Und auf der anderen Seite muss man auch immer wieder zeigen, dass die Meinungsfreiheit eben mehr wert ist als die sogenannten religiösen Gefühle. Und von daher muss das vielleicht auch mal so geschehen. Und selbstverständlich, also Carsten Frerk, der hier vom Violettbuch, sagt immer, das Blumenbeet der Religionskritiker ist groß und bunt. Dann wachsen die verschiedensten Blumen, da gibt es die Hardcore-Retro-Atheisten, da gibt es die Supermodernen, da gibt es also alles Mögliche. Und wir haben ja auch Leute im Verein, die sagen, ach, also das würde ich doch sehr viel deutlicher und vorsichtiger formulieren. Und das Buch, was ihr jetzt in Berlin vorstellt, das heißt ja Heilige Scheiße, mit dem Titel kann ich mich nun überhaupt nicht anfreunden. Da gibt es unterschiedliche Denkarten, glaube ich, zu. Und deswegen ist es auch okay, dass jeder das so auf seine Art und Weise macht. Fragen?
Einfach so. Auch zu der Art der Aufklärung. Ich denke, das Problem, was die Aufklärung immer hat, ist, dass sie die Welt letztendlich zeigen möchte, wie sie ist. Wir möchten uns annähern an die Wahrheit, annähern an das, was in der Welt wirklich passiert, mit unserem Modell, mit den Beschreibungen der Wissenschaft. Und es gibt, denke ich, einen ganz anderen Zugang zur Welt, der viele Religiöse verbindet, nämlich, ja, ich nenne es Wunschhoffen, dass man also eigentlich ein Primat dessen errichtet, was man sich gerne wünscht und nicht dessen, was wirklich ist. Und das beißt sich immer, das ist ganz schwierig. Also wenn man als Aufklärer daherkommt und, wie gesagt, auf ein paar Punkte hinweist, die ein religiöser Mensch lieber gar nicht wissen und lieber gar nicht hören möchte, ja, dann reagiert er da natürlich auch empfindlich drauf, weil das könnte sein Weltbild zum Einsturz bringen. Und natürlich geht damit ja auch einher, dass ein religiöser Mensch dann gegebenenfalls sich diese Dogmen sucht, die eben einfach Sicherheit bieten, während wir als Aufklärer ja eigentlich auch immer Skeptiker sind und wissen, alles ist vorläufig, man muss über alles reden können, man muss alles in Zweifel ziehen können, hinterfragen können, und dann gehen uns auch mal wieder Werte verloren und andere kommen neu, und dieser Relativismus, den der Papst dann aus seiner Sicht zu Recht angreift, der ist eben genau das Problem, was viele Religiöse haben. Sie wollen sich auf irgendwas verlassen können. Da steht eben dieses Wollen, dieses Wünschen dahinter. Sie wollen eine bestimmte Welt haben, und die wollen sie durch nichts, was in der Welt passiert, in Frage gestellt sehen. Und ja, da werden wir als Aufkleber immer auf Granit beißen. Deswegen ist die Frage, wie können wir uns da Menschen annähern, die wünschen und hoffen, ohne dass wir sie so gleich mit dieser Keule, die Welt ist aber ganz anders, als du hoffst, erschlagen. Also kann man da irgendwo einen Weg auf diese Menschen zugehen, oder gibt es wirklich nur diesen Graben?
Gut, die Frage ist auch, ob man sich denen annähern will. Also ich trete ja solche Aktionen wie heute nicht an, um einen Christ zum Atheisten zu konvertieren oder so. Deswegen habe ich das eingangs gesagt. Ich finde, wer Christ sein möchte, der muss Christ sein können. Und selbst wenn das nicht meinem Weltbild entspricht, so würde ich mich doch immer dafür einsetzen, dass er das auch offen äußern und leben kann. Ne? Ich denke aber, man kann trotzdem ohne weiteres auf der einen Seite Denkprozesse anstoßen, die dem widersprechen. Und auf der anderen Seite vor allem, und das ist ja eher der politische Ansatz, der dahinter steht, diesen Laizismus eben fördern und sagen, wir wollen Staat und Kirche voneinander getrennt sehen. Und dann ist es eben auch ein aufklärerischer Aspekt, in dem man einfach Informationen streut. Mir ging es zum Beispiel lange so, dass ich überhaupt nicht wusste, wie viel Geld in die Kirche fließt neben den Kirchensteuern. Das wusste ich überhaupt nicht, sondern für mich. Und ich glaube, man kann auch auf der Straße rumfragen. Ja, hier, Caritas und Diakonie. Ja, das ist doch super. Dafür zahlen wir doch die Kirchensteuer. Ja, Pustekuchen. Das stimmt nämlich alles überhaupt nicht. Und ich denke, das sind die wichtigen Informationen, die man gut streuen kann. Ob dann jemand am Ende da welchen Gott auch immer anbetet oder einen rosanen Elefanten dreimal am Tag anhüpft, das ist mir persönlich so egal. Das muss auch jeder echt selbst machen können. Das ist absolute Privatsache. Sollte es sein, aber Religion ist eben in Deutschland keine Privatsache. Und ich denke, deswegen kann man auch heftig und pointiert oder polemisch, je nachdem, wie man es sagen möchte, darüber diskutieren.
Wenn ich kurz das nur mit der Privatsache ergänzen will, das ist ja, beißt sich ja auch dann mit dem religiösen Selbstverständnis, wenn man also eine Moral haben will, auf die man sich verlassen will, die einem wirklich was bedeutet, die wirklich was wert ist, dann kann es ja nicht privat sein alleine. Dann muss man ja das nach außen tragen, muss sagen, da müssen sich alle dran halten. Mhm. Ja? Also das geht nicht irgendwie, dass man das, wir wünschen uns das so und wir sagen, ja, also jeder darf glauben, wir wollen tolerant sein, wir wollen freie, offene Gesellschaft, aber wer wirklich religiös sein will, weil er diese feste Stütze braucht oder glaubt zu brauchen, der muss ja irgendwo versuchen, das gesellschaftlich zu verankern.
Gut, jetzt würde ich mal so technisch fragen wollen, inwieweit wir uns hier noch weiter gegenseitig bestätigen wollen oder so. Also.
Auch nur noch kurz dazu. Alleine aufgrund des Politischen, was du hiermit angebracht hast. Wenn man zum ersten Konzil 325 in Nicäa guckt, wo es Bischöfe gab, die genau das vertreten haben, was du heute auch vertrittst, indem sie sagten, Glauben sollte jeden Seins sein. Mhm. Und Konstantin als Kaiser, der das damals einberufen hat und nicht die Bischöfe, einfach gesehen hat, was es für ein Machtinstrument sein kann, um Heerscharen an Heiden in diesem damaligen römischen Reich zu bekehren. Mhm. Dieses hat bis heute Funktion. Zurück auf dieses erste Konzil gehend, diese sogenannten Dogmas, die immer nur wieder verfeinert wurden. Wenn nämlich die Kirche an sich darauf zurückginge, dass 52 Evangelien damals verboten worden sind und nur 27 aufgenommen wurden, die passend waren für die damalige Zeit, dann müsste die Kirche heute von sich aus sagen, Glauben ist jeden Seins. Danke.
Der junge Mann aus der Schwätzerecke. Ja, ich war Lehrer, ich habe euch die ganze Zeit tuscheln hören.
Ja. Also was ich ja etwas seltsam finde, ist, dass das, was du an Religion kritisiert hast, völlig an dem Kern der Sache vorbeischießt, weil es ist ja gar nicht so, als wenn die meisten Christen oder Leute, die für sich sagen, sie glauben, überhaupt noch an irgendwelche längst widerlegten Irrtümer glauben und auch die Aufklärung weiß das längst. Also schon seit Hegel ist ja bekannt, ne? Ihr postet euch ja gerne mit Philosophie, dass der Kern der Religion natürlich nicht irgendwelche Irrtümer sind über sozusagen die Faktenlage in der Welt, sondern das, was da hinten irgendwo als Wunschglaube oder sowas bezeichnet wurde, dazu ist überhaupt nichts geäußert worden. Das passt doch ganz zu einer ganz komischen Auffassung von Aufklärung, finde ich, die so bei dir zweimal angeklungen ist. Das eine ist zum Beispiel bei Freud, was überhaupt nicht Freud trifft, zu sagen, also Freud würde davon ausgehen, dass wir vom Unbewussten beherrscht sind einfach, oder wie das auch in eurem Manifest steht, dass sozusagen der Mensch nicht Herr im eigenen Haus wäre, sondern Freud vertritt ja demgegenüber gerade eine Logik der Aufklärung, in der der Mensch sich das, was unbewusst ist, bewusst macht und dadurch in der Lage ist, bestimmte Störungen zu überwinden oder vernünftig zu entscheiden. Das gleiche gilt auch, wenn du sagst, das ist ein Akt der Aufklärung, Informationen zu streuen. Informationen streuen ist überhaupt gar kein Akt der Aufklärung, weil Informationen überhaupt, also keine Ahnung, da sozusagen gebe ich Fakten gegen andere Fakten und kann damit bestimmte Fakten widerlegen. Damit kläre ich aber bestimmte Sachen, die Menschen unbewusst sind und die dazu führen, dass Menschen sich unvernünftig verhalten, überhaupt gar nicht auf. Das sind unterschiedliche Dinge. Und das finde ich ganz seltsam, dass diese ganze Auseinandersetzung mit Religion darauf hinausläuft, zu sagen, ja, irgendwie die Christen glauben, die Welt ist 5000 Jahre alt oder so, was für die meisten Christen ja überhaupt nicht zustimmt, die natürlich...
Habe ich doch gesagt.
Ne, also ja, aber es ist halt seltsam, sich das so rauszupicken und halt überhaupt nicht damit auseinanderzusetzen, warum glauben denn Leute dann überhaupt noch sozusagen? Und das, was ihr unterstellt, ist ja, die Leute haben einfach noch nicht den Segen der Wissenschaft erkannt sozusagen, haben die Tatsachen noch nicht geblickt und deswegen müssen wir Informationen streuen. Das auch noch, also wie ich finde, total populärwissenschaftlich an vielen Punkten. Sondern, ja genau, also ich finde das einfach ein völlig falscher Umgang damit, der, glaube ich, das auch überhaupt nicht aufklären kann, weil das kann jeder Christ, glaube ich, total gut zugeben, oder die meisten Christen, die jetzt nicht völlig dogmatisch sind, also was ja nur ein kleiner Prozentteil von Christen ist, ja, ohne weiteres zugeben, dass er oder sie auch glaubt, dass die Welt älter als 6000 Jahre ist und trotzdem an religiösem Glauben festhalten. Mhm. Also ich glaube, es geht einfach völlig an der Sache vorbei. Und, ja.
Okay. Ja gut, also das, ich denke, das sieht jeder ein bisschen anders. Ne? GBS gibt es jetzt seit kurzem und es gibt eine ganze Menge Leute, die die GBS auch mögen. Ich denke, da hat jeder eine verschiedene Auffassung. Das habe ich ja versucht eben schon mal auch so zu sagen. Und ich habe ja vorhin extra gesagt, ja, die meisten Religiösen stimmen mir durchaus zu, wenn ich sage, die Erde ist älter als 6000 Jahre. Denn die meisten, man könnte sie vielleicht als ausgehöhlte Christen bezeichnen. Ja, oder als restreligiös oder so. Denn an das meiste, was da drin steht, glauben sie eigentlich nicht mehr. Aber woran viele glauben, die Mitglied in der Kirche sind, mal jetzt abgesehen von den Zwangskonfessionalisierten, die ihren Job verlieren würden, wenn sie aus der Kirche austreten würden. Ne? Ich glaube, dass viele in der Kirche sind, weil sie eben der Meinung sind, über meine Kirchensteuer werden soziale Dinge finanziert. Und da hat es durchaus einen aufklärerischen Aspekt, hinzugehen und zu sagen, das stimmt nicht. Und dann kann jemand nämlich mit dieser neuen Information seine Handlung, nämlich Kirchensteuer zu zahlen, neu bewerten. Und das hat durchaus einen aufklärerischen Aspekt.
Aber nur über die Kirchensteuer, nicht über den Glauben selbst. Ob jemand sozusagen daran glaubt, ja, dass es ein höchstes Wesen gibt oder nicht, sozusagen ist er davon erstmal unabhängig.
Ja, das kann er ja machen. Also.
Also ich habe auch noch einen zweiten Punkt, den ich seltsam finde, und zwar ist das, du hast dich positiv auf Menschenrechte bezogen. Ich frage mich aber, aus welchen Tatsachen sozusagen, die wissenschaftlich festlegbar sind, sowas wie Menschenrechte abgeleitet werden können. Also, da, also
ja, aus weiß wissenschaftlichen ich nicht. Nicht.
Also ja, aber dann sozusagen ist aber das selber ein...
Aber aus philosophischen.
Aber aus welchen denn? Also
ja, zum Beispiel schlicht und einfach aus der Ursache, dass, ich meine sogar, dass es mal in der Bibel niedergeschrieben wurde, aber sicherlich vorher auch schon galt, was du selber, wie ist das, was du nicht willst, dass man dir tut, das fügt auch keinem anderen zu. Also diese Grundlage der Empathie, die wir philosophisch durchaus belegen können, trägt ja dazu bei, dass wir eigentlich in der Lage sein sollten zu sagen, wenn ich das selber nicht möchte, dann sollte das auch niemand anderem geschehen. Und deswegen müssen wir uns gegenseitig in unseren Freiheiten akzeptieren. Und das ist eine Grundlage der Menschenrechte, die nicht wissenschaftlich, sondern die philosophisch entstanden ist. Und das ist nichts, was aus der Religion kommt.
Aber die goldene Regel ist nicht die Grundlage der Menschenrechte. Also es ist philosophiegeschichtlich.
Aber es ist sicherlich ein Zusatz dazu, zu sagen, wir empfinden Empathie füreinander. Wenn ich weiß, dass ich dir in den Hintern trete, dann tut dir das weh. Und ich weiß, was wehtun bedeutet und ich will das selbst nicht. Und deswegen verbieten wir, dass wir uns gegenseitig in den Hintern treten.
Ja, aber Selbstmordattentäter zum Beispiel, Menschen, die sterben wollen, ja, sozusagen, also mit der goldenen Regel ist dann legitim, wenn die andere auch töten. Also, keine Ahnung, das ist einfach nicht die Ableitung. Das lässt sich wissenschaftlich positivistisch.
Also Selbstmord ist sowieso ein Widerspruch in sich. Ja? Denn Mord bedeutet ja das Töten einer Person gegen deren Willen und deswegen müsstest du korrekt von Suizid sprechen. Und Suizidattentäter, die andere mit in den Tod reißen, das hat natürlich überhaupt nichts mit Menschenrechten zu tun. Also ich verstehe deine...
Nein, ich sage nur sozusagen, goldene Regel, wenn du nicht willst, dass man dir tut, das fügt auch keinem anderen zu. Ich will nicht sterben, deswegen soll ich auch niemanden töten sozusagen. Gilt natürlich nicht für Leute, die sterben wollen zum Beispiel.
Ja, gut.
Also, nein, also keine Ahnung, aber es ist einfach...
Gut, dann sind wir bei den Selbstbestimmungsrechten. Wenn jemand nicht mehr leben möchte, dann sollte er auch das Recht dazu haben, nicht mehr zu leben. Das heißt aber nicht, dass er das Recht dazu hat, andere mit in den Tod zu reißen. Also die Freiheiten des einen hören doch dort auf, wo die Freiheiten des anderen beginnen.
Ich sag nur, die Argumentation, die du bringst, um sowas wie Menschenrechte zu begründen, funktioniert mit deinem eigenen argumentatorischen, weiß ich nicht, Instrumentarium überhaupt nicht. Okay. Also, keine Ahnung, goldene, also ist auch, ja, weiß ich nicht, ist philosophiegeschichtlich auch nicht so. Also auch bei Locke zum Beispiel, ne, spielt sowas wie Menschenrechte und solche Sachen zum Beispiel total schizophren eine Rolle, als dass Menschen von Gott geschaffen sind und deswegen Gottes Eigentum sind und gleichzeitig sich selbst gehören und so. Also, keine Ahnung, auf jeden Fall, also, ja, weiß ich nicht, will nicht, also ich bin überhaupt nicht davon überzeugt, dass es sowas wie Gott gibt. Ich will nur sagen, diese positivistische Herangehensweise an, oder ja, oder diese positivistisch-wissenschaftliche Herangehensweise an die Welt, daraus lässt sich sowas wie Menschenrechte überhaupt nicht verstehen. Also das lässt sich auch überhaupt nicht damit begründen. Und ich finde es halt, also, keine Ahnung, oder ja, weiß ich nicht, du müsstest den Versuch unternehmen oder sowas, aber ich
warte nicht. Dann sind wir da einfach verschiedener Meinung. Das gibt es ja in einer Demokratie. Also.
Aber das ist ziemlich unphilosophisch. Also. Bitte?
Ja, ich bin auch kein Philosoph, ich habe mich auch nicht hierhin vorgestellt und gesagt, ich bin Dr. Möller, der Philosoph.
Ja, du hast dich zum Beispiel positiv auf den kritischen Rationalismus bezogen in deinem Vortrag, wo man sozusagen schwer von sagen kann, na gut, das sind einfach unterschiedliche Meinungen, die sich ausstehen, das lassen wir mal so nebeneinander stehen, oder?
Nö, also was ich einfach nur gesagt habe, wenn jemand eine Aussage aufstellt, dann muss er sie auch belegen. So, und solange er das nicht kann, gehe ich davon aus, dass das nicht stimmt, was er da sagt. Weil ansonsten könnte ja jeder kommen. Dafür muss ich kein Philosoph sein, um das zu verstehen.
Gut, dann sozusagen meine Aufforderung war nur, dass du sowas wie, dass du dich auf Menschenrechte beziehst sozusagen, okay. Abgesehen davon, dass das deine persönliche Meinung ist, dass es sowas geben sollte, dass du das weiter begründest. Aber ich führe so ein bisschen so ein Zweigespräch, das ist vielleicht ja. Doof.
Also weil jetzt das Stichwort Menschenrechte kam, möchte ich nur sagen, es ist ja möglich, dass sich verschiedene Atheisten nicht über den Begriff der Menschenrechte verständigen können. Aber der Papst hat ganz klar gesagt, als er noch Kardinal war, da hat er den katholischen Eltern empfohlen, ihre neugeborenen Kinder ganz schnell zur Taufe zu schaffen, weil wenn sie sterben, bevor sie getauft sind, haben sie keine Seele, sind sie keine Menschen. Mit anderen Worten, für die katholische Kirche amtlich gelten Menschenrechte nur für Katholiken. Das sollen wir uns immer klar machen, wenn es heißt, Menschenrechte und die Kirche setzt sich für Menschenrechte ein. Das sind ausschließlich Katholikenrechte.
Ja, ich... Bitte? Nur wenn es Fragen gibt oder Co-Referate, dann können wir uns die ja anhören. Ja,
ich habe wirklich schon eine Frage. Es tut mir leid jetzt. Also, nee, ist ja... kannst du kurz nochmal deutlich machen, was es bedeutet, bei einem christlichen Arbeitgeber zu arbeiten? Also was der Unterschied ist in der Gleichstellung tariflich, vom Arbeitsrecht her, kündigungsschutzmäßig? Und kannst du vielleicht kurz nochmal drauf eingehen, wenn du über... Ich habe nie Feierabend.
Entschuldigung.
Ich auch nicht. Also bitte, ja. Es geht um die Sache. Aber... Es gibt ja trotzdem Widerspruch, dass es über 1 Million Angestellte bei christlichen Trägern gibt, aber dass zum Beispiel der christliche Gewerkschaftsbund ja deutlich weniger Mitglieder hat. Ne? Also die sind ja so ein 200.000 bis 300.000 da Bereich.
Du weißt vielleicht sogar besser als ich, wie das mit den christlichen Gewerkschaftsbünden läuft. Also könnte ich mir gut vorstellen.
Wahrscheinlich.
Also ich weiß nur, mein Vater ist Organist, der ist festangestellt bei der katholischen Kirche, beim Erzbischof von Ordinariat Berlin. Und die haben nicht so etwas wie eine Mitarbeitervertretung. Die haben sowas Ähnliches, die haben aber eigentlich kaum Rechte. Und ich denke, dass der Punkt geht vor allen Dingen dort los, wo du eine Stellenanzeige liest von der, sagen wir, der Diakonie. Und dort steht, der Bewerber muss Mitglied der evangelischen Kirche sein. Das heißt, hier bietet eine Institution, die zu über 99% aus staatlichen Mitteln finanziert wird, einen Job an, erwartet aber, dass du Mitglied in ihrer Kirche bist. Sonst geht das nicht. So, jetzt sagen wir mal, du trittst da als Protestant einen Job bei der Diakonie an. Und dann heiratest du eine geschiedene Frau. Dann haben sie das Recht, dich zu feuern. Oder sagen wir, du outst dich als homosexuell. Sie haben das Recht, dich zu feuern. Es gibt viele Punkte, wo das sogenannte AGG, also auf der europäischen Ebene sind es, glaube ich, dann Antidiskriminierungsgesetze, eben für diese 1 Million Arbeitnehmer nicht gilt. Recht auf Streik ist, glaube ich, auch problematisch. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber...
Sie dürfen schon streiken, aber sie werden es nicht machen.
Ja, gut, vielleicht. Also der Punkt ist jedenfalls, ich denke, was wichtig ist zu sagen, ne? Also Sie verstehen sich ja als Tendenzbetriebe und mir wird dann in der Argumentation gesagt, Herr Möller, ich möchte zum Beispiel auch von der Linken nicht verlangen, dass sie einen Mitarbeiter einstellen, der die CDU wählt. Das möchte ich einfach von denen nicht verlangen. So, gut, also das sei mal dahingestellt, ja. Aber Fakt ist ja, dass diese Institutionen quasi nur im Namen kirchliche Institutionen sind, aber in ihrer gesamten Organisationsstruktur aus Versicherungsgeldern, aus öffentlichen Geldern, aus Steuergeldern bezahlt werden. Und dass es deswegen eigentlich, ja, schlicht gesagt ein Skandal ist, dass für diese 1 Million Menschen eben nicht das allgemeine Gleichstellungsgesetz und übrigens auch nicht das Datenschutzgesetz gilt. Habe ich auch gerade erst erfahren. Also in dem Moment, wo zum Beispiel du dich krank meldest, darf der Arbeitgeber nachfragen, wie du krank gemeldet bist oder wann. Ja, aber er darf nicht fragen, was du hast. Die Kirchen dürfen das. Die Kirchen kriegen rechtlich abgesichert die Information, an welcher Krankheit du leidest. Und das sind so ein paar Punkte. Nun gut. ich denke, die sind nicht weiter diskussionswürdig. Sowas gehört einfach abgeschafft. Ja.
Danke, ich bin zwar etwas später gekommen, ich hoffe, dass ich sich nicht doppelt oder sonst was. Ich habe mal eine Frage, ich selber bezeichne mich ja als Agnostiker und nicht als Atheist. Wie steht denn die Giordano Bruno Stiftung zum Atheismus? Für mich ist das ja eigentlich auch eine Glaubensrichtung, denn es ist ja auch nicht, sage ich mal, den Gegenbeweis gibt es ja auch nicht. Es gibt ja weder den Gottesbeweis noch den Gegenbeweis.
Ja, ich hatte das tatsächlich, aber ich kann das gerne kurz wiederholen. Also im Rahmen der Buskampagne wurde mir oft vorgeworfen, der Atheismus sei doch auch nur eine Religion, worauf ich immer gesagt habe, dann ist nicht Briefmarkensammeln auch ein Hobby. Ja. Also für mich stellt der Atheismus erstmal quasi die Abwesenheit religiösen Glaubens dar. Ja. So, und dann ist es einfach schwer zu sagen, du glaubst doch auch nur was. Es gibt zum Beispiel zwei verschiedene Sätze. Der eine Satz lautet, ich glaube, Komma, dass es keinen Gott gibt. Diesen Satz würde ich nicht unterschreiben, denn es ist ein Glaubensbekenntnis. Der andere Satz lautet, ich glaube nicht, dass es einen Gott gibt. Und den würde ich eher unterschreiben. Ich verstehe mich als nichtgläubigen Menschen. Und ich habe es auch schon gesagt, ich bin natürlich Atheist, weil ich nicht an Gott glaube. Ich bin Atheist, weil ich nicht an Feen glaube. Ich bin Homöopathist, weil ich nicht an Homöopathie glaube. Ich bin Buddhist und so weiter. Ich könnte jetzt viele A's anbringen von Dingen, die ich nicht bin. Und von daher ist Atheismus natürlich erstmal ein schwieriger Begriff, zumal Theos eben nicht definiert ist. Wenn jetzt jemand sagt, Gott gleich allmächtiger, allgütiger, allwissender Schöpfer des Universums, dann bin ich Atheist. Ja, denn wir wissen, einen allmächtigen, allgütigen, Allschöpfer, Allwissenden gibt es nicht. Und ein Schöpfer der Welt, nun gut, also das ist vielleicht jenseits unserer Erkenntnisfähigkeit. Ne? Wenn jemand sagt, Gott, mein Vater sagt zum Beispiel zu mir, Philipp, Gott, das ist alles. Ja, sag ich, Papa, dann ist Gott auch nichts. Ne? Also, wenn jemand sagt, Gott ist das Universum, dann bin ich kein Atheist. Denn natürlich gehe ich davon aus, dass es das Universum gibt. Und wir haben natürlich im Deutschen so ein bisschen die sprachliche Schwierigkeit des Begriffs Glaubens. Die Engländer haben das klüger gelöst. Die haben to think and to believe. Ja? Wenn ich zu meiner Freundin sage, ich glaube, wir haben noch was zu trinken zu Hause, dann hat das nichts mit religiösem Glauben zu tun. Ich würde dann vielleicht sagen, ich vermute, ich habe was zu trinken zu Hause. Der Engländer würde sagen, I think I have something to drink at home. Er würde nicht sagen, I believe there is something to drink at home. Ne? Und mir wurde dann zum Beispiel auch gesagt, ja, Herr Möller, Sie glauben doch auch. Sie glauben doch zum Beispiel auch daran, dass Aspirin wirkt. Ah ja, das ist jetzt mein Glaube, oder wie? Ja? Das ist ein auf Untersuchung und Erfahrung basierender Umstand, den wir auch noch erklären können. Das hat eben nichts mit dem klassisch-religiösen Glauben zu tun. Atheist ist ein wunderschönes journalistisches Etikett, was gern verklebt werden kann. Ja? Philipp Möller, Atheist. Super, damit ist alles gesagt, so ungefähr. Ne? Aber streng genommen bin ich natürlich auch Agnostiker. Selbstverständlich werden wir nie rauskriegen, ob es Gott gibt oder nicht. Wir werden aber auch nie rauskriegen, ob es das fliegende Spaghetti-Monster gibt oder nicht. Ja, also der Begriff birgt seine Schwierigkeiten, aber ich denke, mit kurzen Erklärungen kommt man da auch voran.
Ich habe gleich noch eine andere Frage. Die Giordano Bruno Stiftung unterstützt ja auch den gottlosen Stammtisch in München, die ja ziemlich aktiv sind, sage ich auch mal. Gibt es da bundesweit weitere Initiativen,
ja.
sage ich mal, nennenswerte, weil München macht ja eine ganze Menge, muss ich dazu
ja.
sagen.
Ja. Also ich kann mal kurz auf die Struktur der Stiftung eingehen. Eine Stiftung hat ja keine Mitglieder wie ein e.V. Damit aber die Möglichkeit besteht für jeden, der nicht in Kuratorium oder Beirat oder Vorstand kommt, sich als Sympathisant der Stiftung auszugeben, hat der Vorstand zu Anfang, zur Gründung der Stiftung, einen sogenannten Förderkreis eingerichtet, eine Art virtuellen Freundeskreis. Man kann also im Internet auf giordano-bruno-stiftung.de gehen und sagen, hier, ich will ja, also Mitglied ist es ja eben nicht, sondern ich will Mitglied im Freundeskreis werden. Und in diesem Freundeskreis sind inzwischen 3000 Leute weltweit, die meisten, absolut meisten natürlich in Deutschland, einige in Schweiz, Österreich. Und dann gibt es auch noch ein paar, die in Kanada rumspringen und so. Aber das ist schon hauptsächlich deutschsprachiger Raum. Und die Frankfurter, also die säkularen Humanisten Rhein-Main, haben damit angefangen, eine Regionalgruppe zu gründen. Und haben gesagt, okay, wir gründen einen e.V. und wir organisieren regelmäßig Stammtische, Lesungen, Diskussionsabende und so weiter. Und diese Idee kam in Berlin auch auf, als die Buskampagne lief, weil sich darüber einfach viele getroffen haben. Und insgesamt hat die Buskampagne wie so eine Spur hinterlassen aus Menschen, die gesagt haben, Mensch, wir machen das hier auch. Also hier sitzt zum Beispiel jemand, Frederik, genau, von der, von den, habt ihr? GBS Mitte Thüringen.
Ja, also auch in Weimar, Erfurt, Jena, sozusagen Mitte Thüringen, Einzugsgebiet. Und da gibt es eine Regionalgruppe seit April, die heißt GBS Mitte Thüringen. Und es gibt es auch im Internet, Flyer liegen aus.
Ja, du hast schon einen in der Hand, genau. Da steht hinten, unten drauf. Ja. Ja, und es ist einfach so, dass... Also für mich war damals zum Beispiel ein gutes Gefühl, ich habe mich lange mit dem Thema auseinandergesetzt, Leute zu treffen, mit denen ich bestimmte Diskussionen auch gar nicht mehr führen musste, sondern die das ähnlich sehen wie ich und die vor allen Dingen auch einen politischen Ansatz haben wie ich. Ne? Die sagen, komm, lass die Leute glauben, wie sie wollen, ist mir egal, ich tue es nicht, ich kann das auch argumentieren. Aber uns geht es vor allen Dingen um den Laizismus, uns geht es um die Trennung von Staat und Kirche. Und es war schön, solche Leute zu treffen. Und das schaffen diese Regionalgruppen eben. Ne? Es gibt ja Landstriche in Deutschland, da ist es nach wie vor schwierig, sich als Atheist zu outen oder als kirchenferner, nicht getaufter, konfessionsfreier Skeptiker, wie auch immer man das nennen mag. Ne? Und ich glaube, für solche Leute kann es ganz gut sein, sich einfach einmal im Monat bei einem Bierchen, bei einem Weinchen zusammenzusetzen und sich über Gott und die Welt zu unterhalten. Gut. Fragen?
Ich habe den Eindruck, dass... Hört man mich so? Oder? Mhm. Ich habe den Eindruck, dass ihr natürlich auch Lust auf Streiten habt. Da würde ich vielleicht was beitragen dazu. Also gleich erstmal Bekenntnis, Dirk Adams und ich bin Christ. Und ich bin hergekommen, weil ich die Debatte einfach auch interessant finde. Man kann sich ja auch immer mal in Frage stellen. Ich finde es jetzt ehrlich gesagt auch nicht so schlimm, wie mich einige vorwarnten, dass es hier sein solle.
Wir sind ganz lieb.
Naja, fast. Nee, aber ich würde schon gerne mit zwei Sachen, also die würde ich gerne relativieren. Natürlich kann man sagen, dass Caritas und Diakonie 99%, ob es jetzt genau stimmt, das glaube ich auch
nicht, 98,2%
staatliche Mittel haben oder andere Mittel. Aber das gilt, glaube ich, für sehr viele Umweltverbände, für sehr viele Sportvereine, aber auch für die Volkssolidarität genauso. So ist das Leben, sondern so ist dieser Staat gemacht, dass er viel Freiheit hat, zu sagen, also ob man sich jetzt christlich pflegen lassen möchte mit einem Hintergrund oder von der Volkssolidarität, das ist egal, die werden alle unterstützt. Ja. Und nicht jeder Mensch, der bei Bayern München Mitglied ist, ist gleich jemand, der auch dem Sport wirklich zugeneigt ist. Ja. Vielleicht will er einfach nur dem Verein was Gutes tun. Das ist so ein Punkt, wo ich
ja, verstehe, was Sie sagen
bitten würde, einfach auch sozusagen mit einer Gelassenheit drauf zu gucken. Ne? Das geht uns allen. Tendenzbetriebe war ja auch sozusagen natürlich von den Gewerkschaften, jetzt sind sie gar nicht da, angesprochen. Darüber muss man immer reden. Ich arbeite auch in einem Tendenzbetrieb, bin da auch Chef und würde natürlich auch darauf achten, dass in meinem Betrieb nichts passiert, was sozusagen ganz gegen meine Linie geht. Und ich weiß, mehrere arbeiten auch noch in einem Tendenzbetrieb.
Ja,
das können Papier, das können Parteien sein, das sind auch Gewerkschaften. Auch Gewerkschaften haben die Möglichkeit, jemanden zu entfernen, wenn der sich auf irgendwelche Paradoxen, die dem Gewerkschaftszweck entgegenstehenden Meinungen ausführen würde. Da würde ich auch gerne nochmal was hören, was das große Problem da für euch an der Kirche sein soll. Und dann eine Sache, die mich schwer berührt hat, sozusagen die katholische Kirche sieht Menschen, die nicht getauft sind, nicht als Menschen an. Also das ist Quark. Es gibt, vielleicht ist da eine Sache falsch verstanden worden.
Das habe ich schon oft gehört.
Ja.
Das haben Sie ganz falsch verstanden.
Nee, das war es ja nicht du, oder das waren Sie. Also ich bin ja kein Theologe, ne? Aber was ich weiß...
Lass ihn mal ausreden kurz.
Aber ich glaube, was klar ist, was jedem Christen sozusagen klar ist, dass man durch die Taufe von dem, was man Erbsünde nennt, das ist jetzt alles Glauben, ne? Und ihr müsst das nicht glauben, ja? Ich will es nur erklären, was Erbsünde ist, so ohne dass man was Böses getan hat. So ein Baby hat niemals was Böses getan, aber aus der Erbsünde heraus sind wir alle erstmal Sünder. Das ist eigentlich erstmal, finde ich, ein sehr vernünftiger, also eher vernunftbetonter Ansatz. Okay. Dass man, ja, keiner kann sagen, das ist eine Frage dass er.
Perspektive, ja.
Ja, aber was das macht erstmal zumindest jeden Menschen gleich darin, dass er nicht für sich in Anspruch nehmen kann, er sei der besonders Gute oder sie sei die besonders Gute. Ja. Das ist erstmal ein sehr vernünftiger Ansatz in dem Glauben. Und durch die Taufe hat man die Chance, sich davon erlösen zu können. Ja. Und von etwa, ja, von der Erbsünde.
Das hat er ja so eben gesagt.
Deshalb, und
Ja, was komm, ist denn das? Das ist eine Glaubenssache. Die müssen
das ist eine Glaubenssache. Die muss niemand mitnehmen. Aber ich finde es sozusagen ungerecht, und da will ich nur einfach dagegen reden, es ist ungerecht zu sagen, dass Christen oder katholische Christen ganz speziell sozusagen irgendwelchen Leuten das Menschenrecht absprechen würden, weil sie nicht getauft sind. Das ist Quatsch, das stimmt auch nicht. Das solltet ihr auch nicht glauben.
Okay. Ja gut, ich versuche mal nacheinander darauf einzugehen. Genau. Das ist ein Argument. Aber ich versuche mal vom Anfang anzufangen. Wo ist das Problem darin, dass diese Betriebe sich als Tendenzbetriebe verstehen? Also ich will es mal so sagen. In unserem Land gilt ja etwas, was wir sexuelle Selbstbestimmung nennen können. Wenn ein Mensch sich als homosexuell erkennt und outet, dann kann er aus diesen Tendenzbetrieben rausgeschmissen werden. Und genau an der Stelle schafft es die Kirche, ein System aufzubauen, was über den finanziellen Druck, über die Arbeitsstelle, dafür sorgt, dass diese Leute, die A, die Lehre der katholischen, evangelischen Kirche annehmen und B, in ihrer sexuellen Selbstbestimmung eingeschränkt werden. Und da sehe ich ein Riesenproblem. Wenn die Kirche, sagen wir mal jetzt, die hätten Einrichtungen hier, eine Kirche hier, und da ist irgendwie so ein Häuschen, wo die Obdachlosen zu essen geben. Ja, und da bezahlen die zu 100% selbst. Und dann sagen die, hier soll bei uns kein Schwuler arbeiten. Dann würde ich sagen, okay, ihr habt irgendwie ein Problem, aber das ist dann euer Ding. Ihr bezahlt das ja schließlich selbst. Aber man kann Dinge wie die Volkssolidarität oder Parteien eben nicht 1:1 mit Caritas und Diakonie vergleichen, weil Caritas und Diakonie vorgestrige Moralansprüche an ihre Mitarbeiter stellt. Und das tut jemand bei der Volkssolidarität zum Beispiel nicht. Ich könnte mich selbstverständlich bei der Volkssolidarität als ja gut, die CDU hat ja auch die C am Anfang, da wundert mich nichts mehr. Verstehen Sie? Also, da würde ich mich zum Beispiel ohne weiteres als homosexuell outen können. Oder eine verheiratete, oder eine geschiedene Frau, heiraten können, ohne dass diese Institution mit Brief und Siegel schwarz auf weiß das juristisch versprochene Recht hat, mir diesen Job zu kündigen. Und das haben diese Institutionen. Und da sehe ich das große Problem. Das große Problem besteht genau darin, dass sie, weil sie zweitgrößter Arbeitgeber sind und mit diesem aufgeblähten Apparat 1 Million Menschen ungefähr in Deutschland beschäftigen, an 1 Million Menschen den Anspruch stellen können, so zu denken, wie es die Kirche verlangt, wie es der Papst verlangt. Denn die Kirche, das bin ich, sagt Ratzinger. Die Kirche sind nicht Sie. Was Sie persönlich sagen, ist dem Papst sowas von egal. Das entscheidet der. Das ist das reinste Hierarchiedenken. Da hat die Kirche von unten überhaupt nichts mitzureden. Und wenn es so wäre, dass die Kirche von unten was zu sagen hätte, dann hätten sie sich längst auf die Barrikaden stellen können und sagen können, Leute, Priester dürfen Sex haben, Priester dürfen schwul sein, die Putzfrau in einem katholischen Krankenhaus darf lesbisch sein, das muss gehen. Aber das ist nicht der Fall und da sehe ich das große Problem. Und damit ist vielleicht auch ein Stück weit Ihre zweite Frage schon beantwortet. Wenn Sie sagen, gut, die Menschenrechte gelten, Sie sagen jetzt, das ist Quatsch, jetzt steht hier so ein bisschen Aussage gegen Aussage. Man müsste natürlich finden, ob der Papst das tatsächlich sagt. Und dazu habe ich sogar ein schönes Buch, was voll ist mit ganz wunderbaren Zitaten, nämlich von Alan Posner, der gefährliche Papst. Und da ist mit Quellenangaben steht da drin, was der Mann sagt. Und ich denke, es geht alleine aus der Rechtsprechung in Anführungsstrichen der katholischen Kirche hervor, dass er der Boss ist, der Papst der Boss ist und niemand anders. Und interessanterweise wird der Papst auch nicht von allen Katholiken gewählt, sondern er wird ernannt. Und er wiederum ernennt nachher die Leute, die dann den nächsten Papst ernennen. Also das ist ein in sich geschlossenes System, was Konservativismus garantieren soll. Und das tut es auch. Das funktioniert wunderbar. Und deswegen ist es ein Problem, dass in Einrichtungen wie Caritas und Diakonie eben gerade von solchen Institutionen behaftet sind, die Maßstäbe an Mitarbeiter stellen, die sich mit unserem liberalen Denken nicht verbinden lassen. Ja, Sie können sich zurücklehnen und das anders sehen und sich darauf freuen, dass Sie am Ende dann im Himmel landen, weil Sie immer braver Katholik waren oder so. Ich sehe das anders. Ne? Ja, genau. Ja, es ist okay. Es ist eben Pluralismus. Ne? Aber das Problem ist eben, dass genau dieser Pluralismus eben nicht gilt. Wenn ich einen Job in der Kirche habe, der zu 99% vom Staat finanziert wird, die Stiftung vergibt überhaupt keine Jobs. Und die Stiftung ist vor allen Dingen nicht staatlich finanziert. Das ist doch der Punkt. Es ist eine Stiftung, die aus Privatvermögen entstanden ist. Und wenn die Kirche aus Privatvermögen, also heute sich hinstellen würde, sagt einer hier, ich mache die Religion des rosaroten Elefanten auf. Ja? Und wer in meiner Kirche Mitglied ist, der muss jeden Morgen um 5 Uhr dreimal laut pupsen. So. Und meinetwegen, ja, ein ganz bescheuertes Beispiel. So, und jetzt stellt der Mann sich hin und sammelt Geld. Und am Ende hat er genug Geld, dass er jemanden einstellen kann und sagen kann, hier, du musst aber jeden Morgen dreimal laut pupsen. Und er erfährt, dass er nicht dreimal morgens laut gepupst hat, dann kann er ihn rausschmeißen, weil er ihn von seinem eigenen Geld bezahlt. Ja? Völlig beknackt, aber lass die mal machen. Der Punkt ist aber, dass diese Mittel staatlich kommen. Also ich finanziere die Homophobie des Vatikans mit und darauf habe ich keine Lust. Bitte.
Mein ältester Sohn, 30 Jahre alt, ist in Bremen an einem evangelischen Krankenhaus und macht eine Facharztausbildung als Augenarzt. Er ist atheistisch erzogen und man hat ihm jetzt nach 2 Jahren nahegelegt, um seinen Facharzt fertig zu machen, sich doch zu entscheiden, ob er sich für die Kirche entscheidet. Ich glaube, wir müssen nicht mehr weiterreden. Kriegt aber 1000 Euro weniger im Monat als im öffentlichen Diensttarif draußen in staatlichen Krankenhäusern.
Das außerdem, ja.
Also ich glaube nicht, dass wir hier noch Argumente brauchen, Herr Adamek.
Da kann ich auch noch ein Beispiel beisteuern aus meiner eigenen Erfahrung. Also ich bin auch Lehrer und eine meiner ersten Bewerbungen ging auch an eine Schule in kirchlicher Trägerschaft, war eine Zufall, ich hatte die Werbung breit gestreut. Und dann war ich da und die hatten Schwerpunkt Umweltbildung, ich auch durch eine Zusatzausbildung. Wunderbar, traf sich alles, nette Leute, wir haben uns verstanden, wir waren uns eigentlich einig. Und dann kam irgendwann 2 Wochen später die Meldung, der Bischof in Hildesheim hat sein Veto eingelegt. Ich hatte zwar gesagt, okay, unter den Umständen, dann trete ich halt wieder ein. Habe ich dann auch gemacht, dummerweise. Aber das reichte dem Bischof nicht. Das fand er also wohl nicht ehrlich genug. Und dann hat er mich also abgewiesen. Dann kamen noch 2 katholische Bewerber, habe ich dann später erfahren. Die wurden auch nicht genommen. Die waren auch nicht evangelisch genug. Und dann wurde 2 Wochen nach Schuljahresbeginn stand dann die Stelle wieder neu ausgeschrieben. Ja, so sah es aus. Und damals wusste ich noch nicht, dass Schulen in kirchlicher Trägerschaft zu über 90% vom Staat bezahlt wurden. Das habe ich auch erst später erfahren. Ja.
Aber ich glaube, Sie haben unsere Argumentation verstanden. Wollen wir noch Beispiele hören oder gibt es noch einen anderen Themenbereich oder eine andere Frage oder so? Also ich könnte auch noch eine Menge Beispiele erzählen. Ich erhalte regelmäßig Zuschriften von Leuten. Ne?
Ich finde die Debatte um Tendenzbetriebe gerade auch ein bisschen schräg, weil der Skandal an Tendenzbetrieben ist eigentlich, dass das Betriebsverfassungsgesetz da nicht gilt. Also dass sozusagen die Mitbestimmungsrechte fast nur auf Anhörungsrechte reduziert sind. Dass es keine richtigen Personal- und Betriebsräte in diesen Unternehmen gibt und dass sozusagen alles andere nur eine Verlängerung davon ist, welche Rolle Kirche Mitarbeiterinnen in ihrem Unternehmen zusieht. Das ist übrigens auch in anderen Tendenzbetrieben ein ziemlicher Skandal, da würde ich jetzt gar nicht trennen und die sind Parteien zu nennen, sind auch zu, würde ich sagen, 90% staatlich finanziert. Das ist unterschiedlich, die FDP hat ein höheres Spendenaufkommen und andere halt nicht. Das ist halt einfach unterschiedlich. Ich finde trotzdem, auch wenn ich die Art und Weise, wie das vorgetragen wurde, aus der Schwätzerecke vielleicht nicht so teile, deren Kritik an dem Vortrag legitim zu sagen, einfach, naja, man muss Leute nur überzeugen und aufklären, dann erkennen die, dass ein laizistischer Staat notwendig ist. Ich würde sagen, wenn man nicht erklären kann und auch gar nicht erklären will, warum Spiritualität von so vielen Leuten in dieser Gesellschaft benötigt wird und dann auch völlig plausibel scheint, dass Kirche sich politisch engagiert, gesellschaftlich tätig ist, sogar vermehrt politische Forderungen stellt, wenn man Evangelikale nimmt. Die katholische Kirche ist ja fast harmlos gegen Evangelikale, muss man sagen. Dann frage ich mich halt, ob man mit seiner Religionskritik wirklich weit kommt. Also weil man sozusagen Aufklärung gibt es seit 300 Jahren oder länger permanent, auch dezidiert antireligiöse Aufklärung. Und es ist ja nicht so, als hätten die Leute nicht alle Argumente mal irgendwann gehört, vielleicht eine Generation früher oder so. Aber auf der Ebene, auf der sich entscheidet, ob Religion einen Einfluss in dieser Gesellschaft hat, würde ich sagen, das hat relativ wenig mit guten Argumenten zu tun. Da haben sie leider recht. Sondern das hat was damit zu tun, ob Leute sozusagen überhaupt gar keinen Sinn im diesseitigen Leben sehen, sondern ihre Wünsche halt aufs jenseitige Leben projizieren müssen zum Beispiel. Das ist, wäre ein Element. Dann muss man sich aber fragen, was am Diesseits nicht stimmt. Und dann kommt man nicht zu der Antwort, dass es eine katholische Kirche gibt. Das ist
nein,
in meiner Wahrnehmung jetzt nicht das einzige Problem mit dem Diesseits.
Nee, das ist wohl richtig. Also ich meine, letztlich ist es ja eine klar humanistische Aussage zu sagen, wir kümmern uns um alle Situationen, in denen der Mensch ein geknechtetes und so weiter Wesen ist. Ne? Also der soziale Frieden gehört ein Stück weit dazu. Deswegen wird die GBS und werden die Menschen, die für die GBS arbeiten, tendenziell, wenn man denn so denkt, in dieser Polarität eher links eingeordnet, weil es immer darum geht, auch für soziale Gerechtigkeit zu sorgen. Ne? Denn nur einem vulnerablen Menschen oder nur bei einem vulnerablen Menschen wird es jemandem gelingen, ihn mit seiner Denke zu indoktrinieren. Ne? Also ich verstehst du, wenn jemand angreifbar ist für etwas, dann ist es leicht, ihn abzuholen. Und angreifbar sind zum Beispiel auch Kinder. Deswegen reden wir ja zum Beispiel auch viel über den Religionsunterricht, weil es natürlich furchtbar leicht ist, einem Kind zu erzählen, dass der liebe Gott zuguckt, wenn man popelt. Damit und dann am Ende straft auch. Und das hören eigentlich nur Kinder. Einem 18-Jährigen kann man das nicht kaum noch erzählen. Ja, und natürlich ist Kritik immer legitim und ich höre mir die Kritik auch immer gerne an und sage auch immer, wer gute Argumente hat, der soll doch ruhig bei uns mitmachen oder so, ja. Oder nicht nur bei uns, sondern den kann ich nur ermutigen, sich auch lauthals hinzustellen und seine, wenn er meint, bessere Religionskritik auch an den Mann zu bringen.
Vielleicht ist genau das ein gutes Stichwort. Ich will eine persönliche Bemerkung noch machen, weil auch der Name FDP fiel. Ich bin stinksauer über denjenigen, der meinen FDP-Kugelschreiber eingesteckt hat. Und
vielleicht habe ich noch einen.
Mir dafür den Mikros-Kugelschreiber gegeben hat. Also wer nicht erkannt werden will, kann den FDP-Kugelschreiber gerne da vorne hinlegen. Die Veranstaltung, herzlichen Dank, Philipp Möller, auch für das zur Verfügung stehen, für kontroverse Nachfragen. Die Debatte zeigt so, es geht in der Breite bei Religionskritik nicht nur um unterschiedliche theoretische Ansätze, es geht darum um praktisches Wissen, es geht natürlich auch, Dirk Adams im Übrigen, auch natürlich eine offene und respektvolle Diskussion mit Christinnen und Christen zu führen. Und es geht natürlich auch dabei darum, gesellschaftliche Verhältnisse nicht aus den Augen zu verlieren, sondern auch zu fragen, warum Menschen sich in Spiritualität flüchten. Das hast du ja erstmal praktisch außen vor gelassen. Dialog mit Christinnen und Christen wollen wir als Bündnis Papstabschaffen in der nächsten Woche führen, und zwar in Form einer Demonstration, zu der ich Sie erstmal ganz recht herzlich einlade, habe ich vorhin schon gemacht. Die Demonstration beginnt am Freitag. Da ist der Papst schon in Erfurt gewesen das erste Mal, tümmelt sich gerade im Eichsfeld herum. Da sind wir schon da. 18 Uhr am Bahnhofsvorplatz mit einer Demonstration durch die Stadt und wir werden am nächsten Tag, und das ist jetzt etwas für Frühaufsteher, aber wir müssen nicht ganz so früh aufstehen wie die Besucher des Gottesdienstes auf dem Domplatz, die wohl schon ab um 4 den Domplatz besuchen sollen. Unsere kleine, aber feine religionsfreie Zone auf dem Anger beginnt 7.30 Uhr und ich hoffe, dass wir da vielleicht nochmal uns auch untereinander austauschen über religionskritische Ansätze und B, natürlich auch mit dem einen oder anderen Besucher der Stadt Erfurt, der sich möglicherweise vom Papstbesuch etwas erhofft, ins Gespräch zu kommen. Und vielleicht schaffen wir es auch so weit, dass wir auch über Religion an sich ins Gespräch kommen. Da kann ich einfach nur wieder an Frau Lieberknecht erinnern. Es ist, glaube ich, höchste Zeit, in diesem Land über christliche Werte zu diskutieren. Und zwar wirklich zu diskutieren und nicht einfach alles als Gott gegeben hinzunehmen und auch diesen Disput einfach zu führen und auch offensiv zu führen. Ich glaube, das vereinnahme ich dich jetzt gerade so ein bisschen. Es besteht sicherlich noch die Möglichkeit, hier im persönlichen Gespräch noch das ein oder andere Beispiel zu nennen, nochmal zu hinterfragen, ein Feedback zu geben, ein kritisches Feedback, ein positives Feedback zur Art, zum Inhalt, wozu auch immer jeder gerne Lust hat. Herzlichen Dank fürs Kommen und schönen Abend noch.